On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Jannik Sinner verteidigt im Finale gegen Alexander Zverev seinen Australian Open-Titel. Die deutsche Handballnationalmannschaft steht im Viertelfinale der Handball-WM und der Super Bowl steht fest. Das alles und noch viel mehr in Folge 261 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit einen wunderbaren guten Tag auch an meinen Co-Host, an meinen Kumpel, an meinen Verbündeten. Moin, David.
Was wäre noch gekommen, ist die große Frage. Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, die letzte Folge im Januar beginnt mit zahlreichen großen Themen, auf die wir gleich im ersten Take blicken. Wir haben natürlich ganz groß für euch vorbereitet die Australian Open in der Rückschau. Natürlich das tragische dritte Mal, dass Sascha Zverev ein Grand Slam Finale verliert. Wir sprechen natürlich über die Handball-Weltmeisterschaften der Männer, die gerade ja in die ganz enge und heiße Phase geht. Wir sprechen natürlich auch über die NFL, Benny hat es angesprochen, die Super Bowl-Paarung steht fest, aber natürlich auch über den Wintersport, denn da steht unter anderem die Generalprobe für die Biathlon-WM an. In Antols wurde gelaufen und geschossen am Wochenende. Wir sprechen natürlich unter anderem im Ski Alpin über die Streif vom Wochenende, die Rennen in Kitzbühel. Wir sprechen über skispringende Damen in Japan, über Skifliegen der Herren in Oberstdorf, das erste der Saison und natürlich auf das, was am Wochenende da kommt, weil da freuen wir uns auch schon drauf. Natürlich dann noch kleine Randnotizen und Ergebnisse aus nordischer Kombination, Langlauf, Eiskanal und auch da übrigens mit WM-Vorschau, so langsam kann man mal sagen. Snooker, Darts, Eishockey, Basketball-Update gibt es natürlich auch und hinten raus gibt es unter anderem noch Vor-Ort-Eindrücke von Hoffenheim gegen Tottenham in der Europa League. Wir sprechen natürlich wieder, was bei Arminia und Schalke so los ist und beim ewigen Thema dem BVB. Also bis hinten raus spannende Themen, Benny.
Ja, so ist es. Viele Großhighlights, die jetzt auch in dieser Woche angestanden haben oder auch weiterhin anstehen. Und ich würde sagen, mit einem, was ja jetzt auch am Wochenende sein Ende gefunden hat, können wir gleich auch beginnen. Aber ich glaube, wir haben erst Kurznews, ne?
Ja, genau. Und da müssen wir über eine News sprechen, die uns dieses Jahr sicherlich noch bewegen wird. Wir haben vor einigen Monaten schon mal drüber gesprochen, Benny. Es geht um die Nachfolge von Thomas Bach als IOC-Präsident. Da wird nämlich gewählt. Und zwar vom 18. bis zum 21. März in Griechenland wird da bei der Generalversammlung des IOC die Nachfolgerin, eine Kandidatin gibt es oder eben der Nachfolger festgelegt. Am Donnerstag werden die Wahlprogramme vorgestellt. Das Ganze ist so ein bisschen halb öffentlich und wie wir es vom IOC kennen, durchaus fragwürdig. Unter anderem zur Wahl stehen Sebastian Coe, der Präsident des Weltverbands der Leichtathletik, oder auch unser allseits beliebter Freund Johann Eliasch, der ehemalige Head Chef und jetzt Vorsitzender des Weltverbandes FIS im Wintersport. Also das wird spannend und sicherlich für euch da draußen mal wichtig auf dem Zettel zu haben. Und dann steigen wir ein mit den Australian Open und ja, dem zweiten Sieg in Folge für Jannik Sinner in Melbourne. Man könnte sagen, Melbourne wird zur Sinner City.
Ganz genau, das ist wahrscheinlich dann auch dieser Folgentitel, ihr werdet es wahrscheinlich schon gelesen haben, wenn nicht, ist uns auf dem Weg zur Vorbereitung, zur Veröffentlichung noch was Besseres eingefallen, aber genau, du hast schon angesprochen, Jannik Sinner, aktuell irgendwie schon das Maß der Dinge, bestätigt jetzt also auch seinen Titel aus dem Vorjahr und das ja auch wirklich mit einer Machtdemonstration in drei Sätzen, es ging relativ schnell, David, du hast dann zum dritten Satz eingeschaltet, meintest du, ne, aber ja, am Ende, trotz eines grandiosen Alexander Zverev über weite Strecken dieses Turniers. Am Ende bleibt wieder nur ein nächstes Grand-Slam-Finale und man hat am Ende dieser Partie auch gesehen, wie hart das war, diese Niederlage wieder für ihn. Jannik Sinner hat ihn da mit tollen Bildern getröstet, das bleibt auf jeden Fall echter Sportsgeist gegen Ende dieser Partie. Aber ja, jedes Mal wieder fragt man sich, war das jetzt die letzte große Chance, weil so viele riesige Matchbälle auf Titel, die kann man ja gar nicht haben. Es ist wirklich schade.
Ja, also das hat er bei der Pressekonferenz auch gesagt, Sascha Zverev unter anderem, als es dann ja bei anderen Grand Slam Turnieren, das war jetzt sein drittes Finale funktioniert hat, hat er sich gefreut, unter anderem, das eine Mal war es das erste Mal, das zweite Mal war es dann zurück nach der schweren Verletzung in Paris und jetzt eben das dritte Mal und das ist nochmal eine andere Form der Enttäuschung, wie er selber gesagt hat. Du hast richtig gesagt, ich habe erst mittendrin eingeschaltet, vorher war ich aus Gründen mit Telefonieren beschäftigt, mittendrin habe ich dann aber auch gemerkt, dass dieser zweite Satz total der Turnaround verloren war. Er lag lange vorne, das habe ich natürlich dann auch im Live-Ticker verfolgt. Aber dass er diesen Tiebreak dann herschenkt und danach dann seinen Schläger zertrümmert, das hat man dann gesehen. Im dritten Satz hat er nicht mehr wirklich groß reingefunden. Deswegen ging das dann in drei Sätzen auch durch. Schlussendlich natürlich Gratulation an Jannik Sinner. Beide haben aber in diesem Australian Open Turnier nur zwei Sätze überhaupt abgegeben. Da nehmen sie sich beide nicht viel, haben auch beide einige Spiele in drei Sätzen durchgezogen, wobei Zverev natürlich im Halbfinale nur diesen einen Satz gegen Djokovic hatte. Und da müssen wir natürlich auch noch sprechen, was sonst so los war. Unter anderem ist es bei den Damen nicht so gewesen, dass die Nummer 1 gewonnen hat. Madison Keys setzt sich in drei Sätzen gegen Arina Sabalenka durch. Und aus deutscher Sicht muss man auch sagen, Benni, unsere Hoffnung auf einen Doppeltitel haben sich leider nicht erfüllt. In der Herren-Doppelkonkurrenz sind Patton und Heliovaara aus UK bzw. Finnland erfolgreich gewesen. Townsend und Siniakova im Damendoppel und im Mixed gab es ein rein australisches Duell am Ende, Gedecki und Pierce, diejenigen, die den Titel in die Höhe stemmen dürfen.
Ja, ganz genau, da hat es leider am Ende nicht gereicht, aber nur um noch zwei Worte zur Titelträgerin Madison Keys zu sagen, die stand vor 7,5 Jahren übrigens mal im Finale der US Open, das war jetzt also das nächste Grand Slam Finale seit 7,5 Jahren für sie und ja, jetzt konnte sie sich endlich vergolden, nachdem sie ja damals das Finale verloren hat, nach einer langen Durststrecke in Anführungszeichen. Auch das ist, glaube ich, eine tolle Geschichte, die sich lohnt, dass man da nochmal genauer drauf schaut. Und wir hatten ja schon letzte Woche angesprochen, am Ende bleibt ja auch bei den Frauen ein Achtelfinale von Eva Lüss, die damit ja das erste Mal in die Top 100 der WTA-Rankings eingezogen ist. Und auch ein großer Schritt für sie und für die junge Karriere dieser deutschen Tennisspielerin.
Genau, und grundsätzlich dazu auch die neue Podcast-Empfehlung, Becker und Petkovic, ein absoluter Traum, die beiden. Gibt es ja jetzt auch eine neue Folge nach den Australian Open, total super. Ich habe die Viertelfinalanalyse gehört, also da kann ich Boris Becker auch nur zustimmen. Bei den Damen müssen wir uns nicht so viele Sorgen machen, gerade auch in Runde 1 sind ja, waren es dann wirklich alle oder zumindest die meisten durchgekommen. Bei den Herren sah es ja wirklich nicht so gut aus und da kommen halt auch noch wenig neue Namen dazu. Da wird immer Justin Engel in die Höhe gelobt. Der ist aber vielleicht auch noch ein bisschen zu jung, um da jetzt alle Hoffnungen drauf zu laden. Also, ja, genau. Das sind die Australian Open gewesen. Das erste Grand Slam Turnier des Jahres, Benni. Und die deutsche Bilanz bei den nächsten drei Ausgaben in diesem Jahr kann sich ja auch vielleicht noch ein bisschen drehen. Vielleicht ja dann auch mit einem Sieg für Sascha Zverev.
Man kann es ihm nur wünschen und ja, das Jahr ist noch jung. Es beginnt mit einem Finale bei einem Grand Slam für ihn. Das heißt, ja, es geht ja trotzdem genauso weiter, wie das letzte Jahr eigentlich aufgehört hat.
Genau, und wir machen weiter mit dem nächsten Highlight. Das bewegt natürlich genauso viele wie Tennis, wahrscheinlich sogar noch mehr in Deutschland, die Handball-Weltmeisterschaft. Deutschland hat die Hauptrunde überstanden, steht im Viertelfinale. Als nächster Gegner winkt Portugal und auch das Comeback von Spielmacher Juri Knorr. Der wird dann wieder mit am Start sein. Benni, du hast ja sicherlich auch die letzten Tage einiges an Handball verfolgt. Was ist deine Gefühlslage rund um die deutsche Mannschaft, die gerade zu Turnierstart ja doch so ein bisschen gewackelt hat, auch wenn es die Ergebnisse nicht unbedingt verraten haben?
Ja, man ist ja wirklich, genau, du hast schon richtig gesagt, man ist von den Punkten her überzeugend in diese Hauptrunde eingezogen und hatte ja so gesehen schon, das Viertelfinale in der Hand selbst nach 3 Siegen aus 3 Spielen in der Vorrunde. Ja, und dann kam eben eigentlich so richtig dieser erste Härtetest, ne, mit den denen und das ging natürlich dann auch ordentlich in die Hose. Man darf nicht vergessen, wir reden hier ja vom wahrscheinlich besten Team hier aktuell. Es ging 30-40 an die Dänen und ja, auch darauf fand man aber am Ende dann ja als deutsche Nationalmannschaft auch eine gute Antwort. Deutliche Siege über Italien und Tunesien folgten. Gerade das Spiel gegen Tunesien, da warf man sich echt auch so ein bisschen den Frust von der Seele, kurz vor diesem Viertelfinale, was ja jetzt ansteht. Du hast schon richtig angesprochen, die Grippepatienten, Juri Knorr, Rune Damke eben aber auch und Lukas Stutzke, die kommen jetzt langsam wieder zurück, werden wahrscheinlich jetzt auch gegen Portugal dabei sein. Und es spricht irgendwie einiges dafür, dass diese Reise noch ein bisschen weitergeht. Aber ja, ich meine, wenn ich richtig liege, würde dann spätestens im Halbfinale auch wieder Dänemark warten. Da bräuchte man dann einen ordentlichen Schub.
Genau, so sieht's aus. Also erstmal zu Portugal. Das Ganze Mittwoch 20:30 das erste überträgt. Die haben unter anderem schon Norwegen geschlagen, den Co-Gastgeber mit 31:28. Interessant. Ja, müssen wir natürlich dann schauen, wie das am Mittwochabend läuft. Die Bilanz sieht gar nicht so schlecht aus. Nur eines der vergangenen 5 Duelle mit Portugal konnte oder musste Deutschland verlieren. Unter anderem, ja, erfolgreich lief es, aber bei den Härtetests, wenn wir uns zum Beispiel an die Spiele letztes Jahr vor der EM erinnern, da hat man beide Spiele gewonnen gegen Portugal und du hast auch recht. Ja, das andere Viertelfinale, auf das es dann ankommt, ist Dänemark gegen Brasilien. Direkt davor übrigens, also wissen die Deutschen schon, wenn sie das Spiel gewinnen, auf wen sie treffen würden und da wäre es tatsächlich dann Dänemark. Im anderen Viertelfinale Baum oder im anderen Halbfinalbaum besser gesagt spielen Kroatien, Ungarn und Frankreich, Ägypten noch um die Plätze im Halbfinale. Genau, und dann müssen wir, glaube ich, noch über Island sprechen, ganz kurz, oder? Weil die sind rausgeflogen und das ist wirklich skurril, weil am Ende ist es da entscheidend gewesen. Da gab es dann einen Dreiervergleich mit Ägypten und Kroatien, war es meiner Meinung nach. Und dann hat am Ende, glaube ich, die einen haben plus 2 Tordifferenz gehabt, die Mannschaft in der Mitte plus 1 Tordifferenz und Island hatte minus 3. Also die haben irgendwie ein Spiel mit 6 Toren verloren, was erstmal kein Riesenunterschied ist im Handball, kann man machen. Aber genau deswegen sind sie jetzt eben nicht in der Hauptrunde, obwohl sie alle 8-2 Punkte haben. Also die haben 5 von 6 Spielen gewonnen und sind nicht im Viertelfinale.
Das ist brutal. Also es ist wirklich brutal für diese kleine, aber ja wirklich starke Handballnation. Saugute Quote, saugutes Turnier und jetzt reicht es wirklich um aufgrund einer ein paar Tore nicht dazu, dass es jetzt hier bis ins Viertelfinale geht für die Nation mit, ich glaube, knapp 400.000 Einwohnern. Ärgerlich, aber ja, so sind die Regeln. Ich denke mir aber auch jedes Jahr, ehrlicherweise, wenn ich den Modus sehe, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, von Vorrunde und Hauptrunde. Ich finde, es kann relativ schnell wieder in die K.O.-Runde gehen, aber naja, wem sage ich das?
Ja. Naja gut, wir sind wieder bei hier K.O.-Modus für Schanzenturnieren gekommen. Wir hinterfragen nicht immer den Modus. So, dann kommen wir zu einem Sport, wo der Modus eigentlich auch immer der gleiche ist. Da waren Halbfinals am Start, die ja eigentlich nicht Halbfinals heißen, sondern das sind ja eigentlich schon Finals. Die Conference Championship Games in der NFL sind das dritte Thema in diesem ersten Take, zumindest was die großen Sportblöcke angeht. Und es steht fest, die Sieger aus diesen Conference Championship Games, die wir gestern gesehen haben, stehen im Super Bowl und wir wissen jetzt auch, wer das sind. Gestern gab es punktreiche Spiele. Benny kann ja vielleicht mal überschlagen, wie viele es insgesamt waren. Die Chiefs setzen sich wenig überraschend gegen die Bills durch. 32-29, die gewinnen einfach immer, außer wenn Regular Season ist, weil da sind die Bills meistens besser. Und ja, was bei den Eagles gegen die Commanders los war, 55-23, das war auch geisteskrank.
Ja, knapp 130, 140 Punkte sind es, glaube ich. 130, glaube ich, eher. Aber ja,
ich rechne mal, du sagst.
Rechne nochmal nach, genau. Nee, also Eagles gegen Commanders war wirklich Wahnsinn. Die Commanders, darf man nicht vergessen, in den letzten 2 Monaten ungeschlagen gewesen. Gehen hier also mit einer richtigen Glückssträhne eigentlich, Erfolgssträhne jetzt hier in diese Conference Championships und werden dann von den Eagles auch mal so richtig vernichtet mit 55-23. Und jetzt erwartet uns tatsächlich das Finale, den Super Bowl von vor 2 Jahren, den es ja schon mal gab, zwischen den Eagles und den Chiefs. Jetzt ist eben die große Frage, können die Eagles sich Revanche sichern für diesen ersten Titel der Chiefs seit langem, den sie damals geholt hatten? 2 Jahre später sieht es ja jetzt so aus, als könnten die Chiefs nach dem dritten Titel in Folge greifen. Das hatten wir ja schon mal gesagt. Es ist jetzt übrigens das 5. Finale im 6. Jahr in Folge. Wo jetzt die Chiefs im Finale oder im Super Bowl standen. Also die Ära geht noch weiter. Und naja, ich sag mal so, die Punktzahl und dieses Spiel von den Eagles, da kommt man doch ins Träumen und erhofft sich doch ein richtig knappes und geiles Match zum Ende dieser NFL-Saison.
Das letzte Mal war es richtig knapp, 35-38 vor 2 Jahren. Das war ein richtig spannendes, eine richtig spannende Partie. Ich habe mal gerechnet, Benny, in den beiden Championship Games jetzt gestern wurden insgesamt 139 Punkte erzielt.
Okay.
Das sind in 2 Footballspielen doch eine ganze Menge. Wir freuen uns auf diesen Super Bowl. Der findet statt am 9. Februar. Das könnt ihr euch in den Kalender eintragen. Natürlich wieder nachts, natürlich mit Bombenstimmung, natürlich mit Halftime-Show. Wer ist denn dieses Jahr eigentlich da? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass es nicht wieder einen Stromausfall gibt. Weil man spielt ja im Caesar Superdome und ich erinnere mich an meine ersten Super Bowl-Erinnerungen so, wann war das? 2013 oder was? Stecko und Buschi sitzen da in der Kabine und plötzlich für, weiß ich, 26 Minuten Licht aus. Licht aus in New Orleans. Die ganze Welt schaut auf ein spärlich beleuchtetes, weites Rund ohne Dach, ohne Fenster im Dach, so muss man sagen. Also kam kein Tageslicht rein. Wahnsinn.
Ja. Ja, das, wir hoffen auch da auf Besserung. Es ist übrigens Kendrick Lamar, der tatsächlich die Halftime-Show macht. Es gibt wohl noch einen Gastauftritt von der Grammy-prämierten R&B-Sängerin. Warte, jetzt habe ich den Namen hier nicht. Ich kenne sie nicht. SZA heißt sie, glaube ich. I don't know. Aber ja, mal sehen, was uns da erwartet. Ich präsentiere mich gerade mal wieder in absoluter Unkenntnis über die US-amerikanische Musik. Aber naja, sei es drum. Es ist nicht Taylor Swift.
So, das exklusiv bei On The Pitch, Taylor Swift nicht bei der Halftime-Show des Super Bowls in diesem Jahr. So, und wir machen kurze Pause, müssen uns sammeln und dann wechseln wir in Dinge, wo wir uns besser mit auskennen als mit amerikanischer Musik, nämlich Wintersport. Gleich geht's weiter mit Biathlon, Skialpin und Skispringen, Skifliegen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns in Take Nummer 2 wieder mit dem Wintersport. Und wir starten mit Biathlon und der doppelten Generalprobe, Benni. Denn in Antholz wurde nicht nur für die bevorstehende Weltmeisterschaft geprobt, die ja in der Lenzerheide stattfindet, sondern auch für die olympischen Biathlon-Wettbewerbe, die im kommenden Jahr in diesem komplett umgebauten Stadion stattfinden werden. Also, doppelte Generalprobe. Ist sie denn geglückt aus deiner Sicht?
Gemischte Gefühle. Dadurch, dass wir natürlich auf Staffeln und auf zwei verschiedene Geschlechter schauen. Und um da direkt natürlich das Positive voranzustellen, bei den Damen sah es mal wieder sehr gut aus und die Generalprobe ist absolut geglückt. Wir haben, man kann schon fast von einem Medaillenregen reden. Eine Franziska Preuß wieder mit zwei Podestplätzen. Selina Grotian war nochmal auf dem Podium zum zweiten Mal in dieser Saison, in ihrer Debütsaison. Also da sprach wieder sehr, sehr viel für die deutschen Damen im Biathlon und da zeichnet sich weiter ein positives Bild ab. Wir fangen aber, denke ich mal, einfach direkt mit dem Sprint an. Gewinnen konnte Lou Jean Monod, die Französin, die junge Französin, die auch mittlerweile wirklich ganz vorne mit dabei ist in der Weltspitze. Und dann gab es eben dieses Doppelpodium. Grotian vor Franziska Preuß und da kommt man tatsächlich ins Staunen. Grotian schneller als Franzi Preuß, weil beide waren am Ende fehlerfrei und auch Grotian wieder nur 7 Sekunden hinter der Gewinnerin aus Frankreich und direkt dahinter Doro Viera vollendet dann ja, da vorne die vorderen Plätze. Ansonsten war das aus deutscher Sicht dann eher nichts. Sophia Schneider hat noch den 28. Rang inne gehabt. Und das war's dann auch. Und bei den Männern gab es dann einen Doppelsieg aus Norwegen. Taiebö gewinnt vor Stula Holm Lagerreit und Tommaso Giacomel, der Italiener, der sich da so ein bisschen auch langsam da vorne reinbeißt mit einem starken 3. Platz. Und ja, David, um da vielleicht den Übergang direkt hinzubekommen, bis auf einen 11. Platz hier von Philipp Horn, setzt sich hier ein Bild fort, was wir auch sonst in dieser Woche bei den Männern vor allem gesehen haben. Es war eher durchwachsen, gerade vom Schießergebnis. Philipp Horn 2 Fehler, am Ende 11.
Ja, du hast recht. Also das wurde auch nicht wirklich besser. Gucken wir uns mal an. Also Philipp Navrat hat auch 2 Fehler geschossen, 15. geworden. Und ich würde sagen, dann nehmen wir den Verfolger gleich mit rein bei den Herren. Dann machen wir das nämlich komplett. Auch da natürlich internationale Konkurrenz vorne mit dabei. Was mich sehr, sehr freut, dass Tommaso Giacomel zu Hause gleich 2 Mal auf dem Podest steht in den Einzelrennen, also auch in der Verfolgung 3. wird. Und dann in einem besonderen Rennen, denn im Rahmen des Wochenendes wurde ja bekannt gegeben, dass nicht nur Johannes Tiñisbø nach dem Ende dieser Saison seine Karriere beenden wird, sondern, und das ist ja für uns Biathlon-Nostalgiker fast noch bedeutsamer, weil er noch länger dabei ist, Taiebö hört auch am Jahresende auf. Und das ist ja dann irgendwie so, das irgendwie ist Taiebö für mich immer so das Bindeglied in der Generationenfrage von Björn Dahlen hin zu Johannes Tiñisbø gewesen. Und er hat irgendwie immer noch so beide Äras mitgemacht, wie auch immer. Ich wechsle das Thema gerade, ich weiß, aber dieser Abschied überstrahlt ja irgendwie newsmäßig dann doch irgendwie erstmal, dass die Deutschen nicht ganz so gut waren.
Das stimmt. Ja, voll. Taiebö, also das, selbst ein Andi Birnbacher war da ja noch auf der Strecke, als Taiebö schon gefahren ist und gefühlt da auch da schon ein paar Jahre gefahren ist. Also ja, definitiv klassischer erfahrener Mann, routinierter Typ, der immer für den Weltcup sie gut war und gut ist. Und ja, damit sagen beide Bös Adieu wie man hier sagen könnte. Ja, aber genau, du sagst das schon.
Ich erinnere dich an unsere letzten Folgentitelüberlegungen. Adieu.
Da ergibt sich bestimmt dann noch was zum Ende der Saison, aber schauen wir mal. Genau, aber so viel hierzu. Bö direkt danach.
Auch also da Platz 11, ne? Ja, genau. Also Philipp Horn, bestes deutsches Ergebnis. Ich wollte ja auf den Verfolger zu sprechen kommen und danach lange nichts. Philipp Navrat, 21. Und ich würde sagen, ja, dann gucken wir noch schnell auf den Frauenverfolger. Da sieht es bekanntermaßen ja besser aus. Franzi Preuß am Ende nur mit einem Schießfehler im ersten Schießen, ansonsten fehlerfrei. Franzi Preuß auf Platz 3 hinter Jean Monod und Julia Simon und Selina Grotian wieder mal mit einem Top-10-Ergebnis, hält sich vorne und belegt am Ende Platz 6, ist dann aber auch mit die einzige Deutsche vorne drin in den Top 30. Und dann haben wir noch die Staffelwettbewerbe, Benni, und da muss man auch wieder sagen, irgendwie beides, weiß ich nicht, einmal Platz 7, einmal Platz 8, das stellt sich Biathlon Deutschland bei der WM doch anders vor.
Ja, so ist das. Wir haben eben schon so ein bisschen über das Schießen bei den Männern geredet, aber das setzte sich dann auch bei den Damen fort. Bei den Männern gab es sogar, trotz der Nachladerregel ja in den Staffeln, eine Strafrunde zu verzeichnen durch David Zobel in der beim letzten Schießen, glaube ich sogar. Das verhinderte dann natürlich auch nochmal eine etwas bessere Platzierung. Aber ja, ich glaube, es kam kein einziger, Johannes Kühn kam ohne Fehler und ohne Nachlader davon, sonst aber da alle mit mindestens einem Nachlader. Und bei den Damen, das gehört aber auch zur Wahrheit dazu, Franziska Preuß und Selina Grotian ließen die Staffel aus. Marlene Fichtner ist dafür in die Top 4 gerückt, ähnlich wie
Und schießt gleich am allerbesten von allen.
Genau, schießt sogar am besten direkt Nachlader bei ihrem Staffeldebüt mit Sophia Schneider, Julia King und Johanna Puff. Das heißt, so hatten wir diese Top 4 wieder nicht. Irgendwie wechselt diese Staffel relativ häufig in dieser Saison. Aber das ist ja erstmal auch ein gutes Zeichen dafür, dass hier offensichtlich dann eine Preuß und eine Grotian nach zwei guten Einzeln sich gedacht haben, okay, ich nehme jetzt lieber die Pause und muss die Staffel nicht mitmachen und gebe die Chance an neue Athletinnen. Genau, am Ende gewinnt aber hier Schweden vor Norwegen und Frankreich. Schweden am Ende, ja, auch mit einer konstanten Performance und ja, Hanna Öberg war da am Ende die Schlussläuferin.
Ja, und das wurde auch so ein bisschen begründet mit mentalen Sorgen und Gedanken, die man sich am Schießstand vielleicht irgendwie zu viel gemacht hat. Ich hoffe, dass das deutsche Biathlon-Team das für die nächsten Tage und Wochen ein bisschen aus dem Kopf bekommt. Das ist ja jetzt erstmal Wettkampfpause und dann geht es in über zwei Wochen, zweieinhalb Wochen gut sind's dann los am 12. Februar in der Lenzerheide mit der Mixstaffel. Das ist dann der erste Wettbewerb dieser Weltmeisterschaften. Die gehen bis zum 23. Da übrigens dann ja auch überschneidend mit allem anderen. Alpine Ski-WM, nordische Ski-WM, also in den nächsten Wochen sind voller Weltmeisterschaften. Unter anderem im Ski Alpin, und da sprechen wir jetzt drüber, über ein Rennen unter der Woche. Am Kronplatz waren die Frauen im Riesenslalom unterwegs. Am Dienstag können wir kurz machen. Alice Robinson für Neuseeland, immer wieder schön in der Ergebnisliste zu lesen, mit einem Weltcup-Erfolg. Beste Deutsche in diesem Rennen ist Lena Dürr, wird allerdings leider nur 22. hat im ersten Durchgang gerade so den Sprung in Durchgang 2 geschafft. Emma Eicher scheidet als 32. dort aus. Und dann sind wir an einem der besten Wochenenden des Ski-Alpin-Zirkus. Die Herren in Kitzbühel, die Damen auf der Kandahar. Was geht eigentlich mehr? Wo fangen wir an?
Wo fangen wir an? Komm, wir fangen in Kitzbühel an, oder? Also hätte ich gesagt, dass wir jetzt einfach mit Kitzbühel starten.
Los.
Und ja, da gab es natürlich erstmal den Super-G jetzt am, wann war das? Das müsste dann der Freitag gewesen sein, ne?
Seit langem mal wieder, ja.
Genau, stimmt. Richtig, hast recht. Mit Marco Odermatt, der am Ende, wenig überraschend, erneut hier den Weltcup-Sieg feiert, vor dem Österreicher Raphael Haser und Stefan Rogentin aus der Schweiz, der das Podium hier vollendet. Und David, was soll man hier sonst sagen? Der beste Deutsche, wenig überraschend, mal wieder. Romet Baumann mit einem 21. Platz. Das ist eines seiner besseren Ergebnisse bisher in dieser Saison. Aber also das kann man auch durchaus mal lobend erwähnen, ohne hier negativ auf die anderen zu schauen. Und wir haben ja auch noch einen anderen Namen tatsächlich in den Top 30 gehabt. Gefühlt zum ersten Mal. Diesmal Luis Vogt, der einen 28. Platz einfährt. Macht dir das Hoffnung?
Ja, das ist im Moment so ein bisschen das einzige Nachwuchstalent, was die Deutschen im Speed-Bereich haben. Aber auch da würde ich jetzt sagen, Zeit lassen, hoffen, dass Roma den so ein bisschen mitziehen kann. Und dann ja, ist gegen die Schweizer Übermacht aber auch gerade echt kein Kraut gewachsen. Also wenn ich mir auf Ranjo von Alm angucke, der in Wengen ja auch den Super-G gewonnen hat, der jetzt auch wieder auf Platz 4 gefahren ist, das ist schon wirklich spektakulär gewesen. Der Super-G generell auch relativ herausfordernd, einige Stürze, unter anderem Lukas Feuerstein aus Österreich mit Startnummer 1, Dominik Paris ist raus, Alexi Pontero ist ausgeschieden, also auch erfahrene Namen, die die Strecke gut kennen. Ja, und dann am Tag danach wurde es natürlich wieder richtig hitzig über die volle Distanz, die traditionelle Streifabfahrt, die Weltprominenz hat sich die Klinke in die Hand gegeben im Zielraum und ein Kanadier sicherte sich am Ende den Sieg und gleich das erste Mal auf der Streife überhaupt oder wenn nicht seit Ewigkeiten, die Statistik habe ich leider nicht mehr parat, aber ich habe es gestern noch gelesen. 2 Kanadier auf dem Podest, James Crawford vor Alexis Monet aus der Schweiz natürlich und Cameron Alexander, 2 Nordamerikaner, beide Baujahr 97 auf Platz 1 und Platz 3. Bester Deutscher, und das ist auch keine große Überraschung, Romet Baumann, Platz 18.
Genau, diesmal Vogt nicht in den Punkten. Vielleicht noch Marco Odermatt auf Rang 6, ganz interessant, dennoch vorne mit dabei. Franjo von allem auf Rang 9, so viel dazu. Und dann ging es ja noch weiter mit dem Slalom in Kitzbühel.
Ich muss vorher allerdings noch mal an dieser Stelle, weil ich da immer Flashbacks an letztes Jahr bekomme, gute Besserung an Cyprien Sarrazin. Ich hoffe, er wird so fit, dass wir im Weltcup noch mal fahren sehen.
Bitte.
Was der letztes Jahr abgerissen hat, ist der absolute Wahnsinn gewesen. Gute Besserung, schwer gestürzt im Bormio. Das muss gesagt werden über Kitzbühel.
So ist es.
Jetzt zum Slalom.
So, und jetzt zum Slalom, denn am Ende gewann hier ein Franzose mit Clément Noël vor Alex Finazzer aus Italien und ein gewisser Brasilianer Lucas Pinheiro Braten.
Der Skisamba-Tänzer.
Ja. Der Skisamba-Tänzer, genau. Das brachte auch wieder ein gutes Ding darunter mit einem starken dritten Platz. Aber diesmal kein Podium in Kitzbühel für Linus Strasser. Am Ende ein 5. Platz. Irgendwie hat er diese Platzierungen da, Platz 4, Platz 5 in dieser Saison gepachtet. Ne? So richtig die ganz großen Erfolge, die bleiben bisher noch aus. Obwohl man aber auch trotzdem wieder sagen muss, die Konstanz, man muss immer noch mit ihm rechnen. Am Ende waren es aber ja dann fast drei Zehntel dann hinter der Spitze.
Genau, er hat ja letztes Jahr im ganzen Lang gewonnen. Laufzeiten 9. und 4. Also der 2. war deutlich besser als der 1. Das kann Pinheiro Braten zum Beispiel nicht von sich behaupten. Es ist noch nicht der Strasser Januar, den man sich wünscht aus deutscher Sicht, aber das kann ja noch werden. Unter anderem bei den bevorstehenden Rennen in Schladming. Das steht ja unter der Woche an. Aber vorher müssen wir sprechen, was bei den Damen so abging. Auf der Kandahar, auch da Speed-Wochenende und dann. Ich glaube, sie hat sich schon wieder irgendwas gebrochen, Benni. Habe ich dir das nicht sogar geschickt, Sophia Gotcha? Weiß ich nicht. Ist am Ende, was hat sie sich denn angetan? Weiß ich gar nicht. Am Ende eine Hundertstel hinter ihrer Teamkollegin Federica Prignone. Trotzdem Zweite auf der Kandahar-Abfahrt geworden. Es ist der absolute Wahnsinn. Kira Weidle-Winkelmann, im Gegensatz zu den Herren, hat es da funktioniert. Mit einem Top-10-Ergebnis. Platz 9 dort für sie im Abfahrtswettbewerb. Dann haben wir natürlich noch den Super-G, traditionell hinten dran. Der fand am Sonntag statt. Lara Gut-Perami aus der Schweiz hat das Ganze für sich entschieden. Und wieder Kira Weidle-Winkelmann, diesmal sogar noch einen Platz besser auf Platz 8. Das sind die deutschen Top-Ergebnisse von der Kandahar. Und, Benni, es wird ja noch viel besser, denn das Night Race steht bevor. Slalom und Riesenslalom auf der Planai. Was gibt's eigentlich Besseres? Wieder, Schlatt keine Ahnung, 80.000 Verrückte da.
Ja, das wird. Es ist schon irgendwie das Highlight im alpinen Kalender, oder? Also irgendwie kommt man daran nicht vorbei.
Atmosphärisch, ja.
Atmosphärisch macht das
zusammen
wirklich Spaß. Und
es ist halt auch Canadian Corner in Wengen, aber sonst, ja.
Okay, fair. Aber es ist halt aber auch einfach ein anderer Vibe, abends Ski-Alpin zu gucken. Weißt du, das ist so.
Ja.
Es gibt einem direkt ein komplett anderes Gefühl von dieser Sportart und das macht es eigentlich nochmal so interessant. Deswegen, auch wenn ihr jetzt keine regelmäßigen Alpinschauer seid, rein da, unter der Woche geht es jetzt direkt los mit Schladming.
Unter anderem auch immer traditionell mit Bernd Schmelzer, nicht mit Felix Neureuther, sondern mit Rainer Schönfelder Mikrofon. Wenn ich mich nicht irre, müssten sie da wieder da sein. Schönis Skigeschichten gibt es ja auch einen extra Podcast von den beiden. Also die beiden Verrückten werden da im BR-Fernsehen wieder freigelassen. Das lohnt sich auch. Die Damen sind am Donnerstag mit dem Slalom in Courchevel unterwegs und dann am Wochenende haben die Damen frei und die Herren sind auf der Kandahar unterwegs. Also Ski Alpin bleibt weiter schlagzeilenreich. So, und wir wechseln zum Skispringen. erstmal und gucken nach Japan. In Zao waren die Damen erfolgreich, unterwegs, erfolgreich auch. Oberstdorf kommt dann gleich. Was soll man sagen? Zao, kurzum, ein Podestplatz fast für Agnes Reisch im ersten Wettbewerb am Freitag. Das ist ja wirklich toll, was die jetzt für den Turnaround gerade jetzt im Januar geschafft hat, dann im Weltcup immer häufiger mit die beste Deutsche zu sein, was sie hier schafft. Im Super Bowl-Wettbewerb, oh Gott, jetzt ist schon so weit. Das Superteam. Super. Am Samstag gewinnt das deutsche Duo Selina Freitag und Agnes Reisch. Und das war eine haarscharfe Angelegenheit, denn Irene Maria Kvandal, die Norwegerin, hatten den Sieg quasi schon sicher, stürzt bei einer Distanz von 102,5 Meter über Hillsides auf dieser Normalschanze. Und so geht Platz 2 noch gerade so an Norwegen, 0,1 Punkte vor Österreich.
Ja, ganz genau. Und dieses Duo Freitag-Reisch eben nicht besetzt mit Katharina Schmid. Die hatte nämlich auch ein durchwachsenes Wochenende hinter sich gebracht. Zweimal verpasst sie die Top 10. Zwar relativ knapp, einmal mit 12 und einmal mit 16, glaube ich, aber das war nicht ihr Wochenende jetzt hier in Zao. Aber ja, umso schöner, dass sich Agnes Reisch so ein bisschen aus dem Schatten rausspringen konnte und mit guten Ergebnissen wieder glänzen konnte. Nika Preutz dafür erfolgreich aus Slowenien und Jacqueline Seifritzberger gewinnt den zweiten Wettbewerb. Also, wir haben schon, glaube ich, letzte Woche darüber geredet. Auch über Agnes Reisch haben wir in den letzten Wochen immer wieder geredet. Da haben wir mittlerweile wirklich drei Namen, die da vorne mitspringen können. Und dahinter ist dann immer noch die Garde einer Juliane Seifer zum Beispiel, die immer noch eine souveräne Springerin ist und mit der ist immer zu rechnen. Wir sind gut aufgestellt, glaube ich.
Genau, am Sonntag ist Selina Freitag beste Deutsche gewesen mit Platz 8 und auch noch eine Erwähnung wert ist natürlich Alvina Holz, die mit Platz 20 auch Weltcup-Punkte für Deutschland sammelt und für Benny Bing Dong, 31. leider nicht im zweiten Durchgang gewesen am Sonntag.
Ärgerlich.
So, ab zum Skifliegen. Wir waren im Vergleich von vor zwei Jahren ja leider nicht vor Ort, aber da haben wir den Schanzenrekord ja damals gesehen, 2,42,5 von Doben-Preutz. So weit ging es dieses Jahr nicht. Weitester Sprung in der Quali am Freitag, also fürs ganze Wochenende dann Johann-André Vorfang, 236 Meter. Unser Lieblingsstadionsprecher, Name an der Stelle nicht genannt, hat geschrieben, Weiten um die 240. Gut, lassen wir mal so stehen. Aber was soll man sagen, die Slowenen sind zurück. Ich glaube, so kurz kann man es erstmal zusammenfassen.
Ja, es ist ja nichts Neues, dass spätestens zu Oberstdorf, zum Skifliegen in Oberstdorf, dann die Slowenen trotz einer schwachen Saison dann oft auch sich zurückmelden. Und es sind auch wieder die zwei Namen, die uns schon durch die letzten Winter in der Zeit begleitet haben. Es ist ein Timmy Seitz, der erfolgreich war. Es ist ein Doben-Preutz, der plötzlich wieder auf dem Podest landet. Genau diese Namen, die kennen wir allesamt. Auch einen Lanisek, der jetzt zumindest wieder vorne mit dabei war. Man kennt es einfach nicht anders. Also direkt zum Start gab es halt das Doppelpodium aus Seitz und Preutz. Vorfang auf 2, du hast schon angesprochen, die 236 in der Quali. Er schaffte es, das fast nochmal auch im Hauptwettbewerb daran zu kommen mit 235 im zweiten Durchgang. Der erste hat ihm dann leider tatsächlich den Sieg gekostet, weil da ging es nur auf 221,5, weshalb dann Seitz eben diesen Wettbewerb für sich entscheidet. Und aus deutscher Sicht, David, holt Karl Geiger immerhin einen 10. Platz. Da hat man sich Besseres auch durch den ersten Sprung, der deutlich unter 200 Meter Marke war, vergeigt und Andi Wellinger auf einem 14. Platz.
Ich gucke mir gerade mal die Saisonergebnisse von Doben-Preutz bisher an.
Bitte.
Also ich habe hier unter anderem dreimal nicht qualifiziert.
das ist unfassbar.
15. in Ruka. Was haben wir noch? 22. in Titisee-Neustadt, 24. in Garmisch-Partenkirchen. Ah, hier, 9. Das war noch mit das Beste. 9. ist er geworden in Garmisch-Partenkirchen. Und jetzt 3. und 1. Ja. Dieser Mann ist ein Phänomen. Das kannst du keinem erzählen. Und 17. im Gesamtklassement.
Ja, ganz genau. Und es zeigt dann aber auch gleichzeitig wieder ein Satz, der eigentlich schon fast wie eine Phrase ist, dass Skifliegen am Ende eine andere Sportart ist. Aber das ist sie. Das sieht man halt wirklich. Es sind jedes Jahr die gleichen Namen, die pünktlich zum Skifliegen dann auch ganz vorne mitkämpfen. Oder selbst der Ukrainer Marusiak, der dann immer wieder plötzlich noch regelmäßiger auch in den Punkten ist, wenn es um Skifliegen geht. Also solche Namen, die gibt es und das setzt sich fort. Das ist auch kein Zufall mehr, sondern es ist tatsächlich zumindest stückweise eine andere Sportart.
Dom Breoz war vor diesem Wochenende 30. im Gesamtweltcup mit 81 wow. eingesammelten Punkten. Und jetzt ist er 17. und hat 241 Punkte. So schnell kann es gehen, wenn da 160 oben drauf kommen.
So schnell kann es gehen.
Das ist aller Ehren wert. Ja, und aus deutscher Sicht, was soll man sagen? Also den Turnaround hin vom Tourneeloch hin zur WM-Form sehe ich jetzt beim Heimweltcup in Oberstdorf noch nicht. Aus deutscher Sicht wirklich kein schönes Wochenende, was die Ergebnisse anbelangt. Karl Geiger als Lokalmatador am Sonntag zum Beispiel mit Platz 11 bester Deutscher. Karl Geiger auch am Samstag der Beste mit Platz 10. Aber viel mehr ist dann auch wirklich nicht zu holen. Es sind die bekannten Namen plus eben die slowenische Ergänzung. Und dann muss man sich über solche Themen wie zum Beispiel Naoki Nakamura freuen, der sich vorne halten kann mit Platz 9. Viele haben das Fliegen für sich entdeckt, die Deutschen bisher nicht ganz so wirklich.
Nee, ganz genau. Wenn man da jetzt auch auf den zweiten Tag schaut, wo dann eben, wie du richtig sagtest, Domen Preoz erfolgreich war vor Vorfang und Heiböck, der auf dem dritten Platz stand, ja, Karl Geiger mit 10 und 11, das war das höchste der Gefühle, was auf uns gewartet hat. Aber vielleicht können wir da auch direkt einfach das größere Bild nehmen und noch ein paar Namen nennen, die sich auch hier nochmal in die Aufmerksamkeit gesprungen haben. Denn es ist zum Beispiel eben auch der junge US-Amerikaner Tate France, der hier wieder zum Skifliegen mit einem tollen 14. Platz sich zurückmeldet. Naoki Nakamura auf einem 16. Platz, auch der immer mal beim Skifliegen ganz gut. Marusiak 22, Kevin Bickner 24, also die US-Amerikaner gleich dreifach übrigens in den Punkten vertreten. Ich wollte gerade zweifach sagen, aber nein. Kevin Bickner ist ebenfalls mit dem 30. Platz mit dabei.
Ja, ich guck gerade. Naoki Nakamura, das war sogar das beste Weltcup-Ergebnis des ganzen Winters.
Eric Belshaw. Kevin Bickner ist 24. So ist richtig.
Ja, aber die hatten alle Spaß am Skifliegen. Ich habe bei denen auf dem Insta-Account so ein bisschen durchgeguckt. Die haben alle diese Drohnenaufnahmen sich in den Feed reingejagt. Zu Recht, weil es einfach total cool aussieht. Die Flugkurve in Oberstdorf ja im Vergleich zur Eröffnung da 2017 ein bisschen angepasst. Man gleitet ja wirklich relativ lange sehr, sehr flach über den Hang. Das sieht schon immer sehr, sehr spektakulär aus, auch wenn du es von der Seite filmst. Also Oberstdorf, Skifliegen, immer einen Besuch wert. Und dann wird es ja am Wochenende wieder spektakulär. Auf der größten Großschanze der Welt. Hoffentlich diesmal keine Flüge über 160 Meter von Timmy Seitz, aber damit zu rechnen ist immer. Die Damen und die Herren sind am Start. Unter anderem am Samstag gibt es beide Wettbewerbe. Das werde ich mir natürlich komplett angucken. Freitag gucken wir mal, welches kleine Kind mit Tom Bartels und Sven Hannawald zusammen kommentieren wird. Das wird natürlich auch noch interessant.
Ja.
Und sonst freuen wir uns auf Skisprung-Weltcup in Nordhessen.
Jawohl. Richtig, da freuen wir uns sehr drauf. Und genau, so viel jetzt erstmal zum Skifliegen in dieser Woche.
Oh Gott, war der Take lang. Hilfe.
Der Take war richtig lang, deswegen machen wir jetzt eine ganz fixe Pause, denn es geht noch weiter. Wir haben noch einiges im Wintersport mit der nordischen Kombi, die in der Woche zwar ausfällt, aber dafür gibt es Langlauf. Es gibt den Eiskanal, wo es wieder sehr erfolgreich lief. Und dann geht's weiter. Bis gleich.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns in Take Nummer 3 wieder, drücken ein wenig auf das Gaspedal und melden uns nochmal mit dem Wintersport. Ja, du hast es richtig angesprochen, nordische Kombination gab es nicht im Weltcup-Format, leider. Das prangern wir natürlich an dieser Stelle noch einmal so. Äußerst heftig an. Aber Kontinentalcups wieder in Schonach, da wo am letzten Wochenende bereits die Weltcup-Wochenenden oder Weltcup-Wettbewerbe ausgetragen worden sind. Das erste Mal ein Erfolg für Nathalie Amprosta im COC. Gratulation dazu. Weiter geht's im Weltcup dann mit dem Nordic Combined Triple in Seefeld in Tirol. Tolle Austragungsorte. Ich habe da ja schon Noko-Wettbewerbe gesehen dieses Jahr. Jetzt bekommt es auch die Weltelite zu sehen. Und dann sprechen wir über Weltcups, die auch stattgefunden haben am Wochenende. Benni, ich würde einmal kurz durch den Langlauf durchjagen, wenn es okay ist.
Jawohl, wie man dich kennt.
Wenig tolle Ergebnisse an den ersten Tagen, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. 4x5 Kilometer Staffel gab es am Freitag. Das deutsche Team bestehend aus Lukas Bürger, Katharine Sauerbrei, Jan Stölpen und Anna-Maria Dietze, also ohne die ganz großen Namen vermeintlich, landet auf Platz 9. Das ist nicht ganz das, was wir uns erwartet haben, aber die Einzelrennen in der Distanz, das sind ja eher die Dinge, auf die man sich beim Team Deutschland verlassen kann. Das gleiche gilt natürlich nicht ganz für die Sprints. Pia Fink, 15. am besten im Sprint gewesen. Bei den Herren ist gar niemand in den Top 20 mit drin, aber natürlich haben wir dann die Hoffnung in die 20 Kilometer Rennen am Sonntag gesteckt. Und da ist es natürlich ein gewisser Friedrich Moch, der mit Platz 13 da das beste Ergebnis einfährt. 35 Sekunden Rückstand auf die Spitze, bestehend aus, Achtung, 6 Norwegern und dann 3 Franzosen. Also da sind die Nationalitäten klar verteilt. Ein bisschen durchmischter ist es bei den Damen, auch wenn da trotzdem der Norweger schon Doppelerfolg steht. Aber eben aus deutscher Sicht auch ein starker 12. Platz, obwohl dann auch schon wieder fast eine Minute Rückstand für Viktoria Kahn. Also die ein oder andere Sensation bei der WM ist da sicherlich drin. Es ist das vorletzte Langlaufwochenende vor den Weltmeisterschaften in Trondheim, wenn ich richtig informiert bin. So ist es auch. Als nächstes geht es vom Engadin jetzt nach Konya in Italien. Ah ne, dann noch vor Luhn und dann ist WM. So sieht's aus. So, und dann Eiskanal. Und das lief auch ganz gut, Benni.
Und ich würde sagen, wir starten mit den Bobfahrerinnen und Bobfahrern, denn die machten in dieser Woche Halt in St. Moritz. Und ja, traditionell ist das aus deutscher Sicht natürlich nicht unerfolgreich in der Regel. Aber gerade wenn man jetzt auf den Viererbob bei den Männern schaut, dann ja, da merken wir da was. Es gibt keinen deutschen Sieg zumindest, denn Francesco Friedrich und Team Lochner landeten am Ende tatsächlich hinter den US-Amerikanern um Bradley Hall. Francesco Friedrich nur auf Rang 2, Johannes Lochner auf 3 und Adam Amour auf Rang 4. Das gab es auch noch nicht so oft in dieser Saison, David.
Ja, also es ist ja fast schon ein desaströses Ergebnis für Deutschland. Platz 2, 3 und 4 im Viererbob-Wettbewerb.
Und dann kommen die Damen noch
dazu.
Also
da muss man jetzt schon irgendwie ein bisschen nachsteuern. Also das muss man hinterfragen, ob da die Viererbob-Leistung in St. Moritz am Wochenende so wirklich hingenommen werden kann. Da würde ich mir ernsthafte Gedanken machen.
Konsequenzen.
Das kann so nicht weitergehen. Ja, also von personellen Konsequenzen möchte ich jetzt noch nicht sprechen, aber zumindest Gedanken sollte man sich da schon mal machen. Laura Nolte, schöner 3. Platz im Monobob-Wettbewerb, das freut uns sehr. Im zweiten Monobob-Wettbewerb ist Lisa Buckwitz 4. geworden. Da wird Kim Kalicki mit Platz 6 auch noch ein ganz gutes kriegt man da eigentlich Urkunden für alles, was unter Platz 3 ist? Weiß ich gar nicht. Du sprichst immer gerne von Medaillen, aber die gibt es da auf jeden Fall nicht mehr. Gucken wir da mal, was da in den nächsten Wochen noch kommt, denn auch da sind natürlich Groß-Events noch anstehend. Als nächstes geht es im Kalender, lasst mich mal schauen, diese Seite ist so furchtbar unübersichtlich, ja. In Lillehammer weiter. So, und dann sind wir beim Rodeln angekommen, die waren in Oberhof. Da ist dann übrigens Anfang Februar die WM in Whistler, also auch da WM-Vorbereitung. Kann ich euch sagen, in Oberhof lief es ganz gut im Einzelwettbewerb. Bei den Frauen Julia Taubitz auf Platz 2, Merle Fräbel auf Platz 4 aus deutscher Sicht. Bei den Herren Doppelsieg für Max Langenhahn. Gute Besserung weiterhin für den Fuß. Felix Loch wird 2. im Doppelsitzerwettbewerb. Degenhardt Rosenthal, Eidberger Machina auf Platz 2 bzw. 3. Bei den Herren, wie im Einzel auch, Doppelsitzer. Doppelsieg für Deutschland. Wendel Alt vor Orla Münder-Gobitz. Eggert Müller auf Platz 5. Und dann gab es noch die Mixed-Wettbewerbe. Da kann man auch jubeln aus deutscher Sicht. Und zwar einmal über einen Doppelsieg bei den Einsitzern. Loch Fräbel vor Langenhahn Taubitz. Das ist ja ein bisschen geändertes Format und ersetzt ja diese komischen Sprint-Wettbewerbe, die es letzten Winter noch gab. Und Wendel Alt, Degenhardt Rosenthal gewinnen den Doppelsitzer-Wettbewerb im Mixed. Eine ganz schöne Einrichtung, wie ich finde.
Ja, so ist es. Also durchaus erfolgreiche Woche. Max Langenhahn übrigens mit seinem 2. Sieg in dieser Saison, der damit ja Felix Loch auf den 2. Platz verband in diesem Rennen. Aber ja, es sieht auch in der Breite da sehr erfolgreich aus und das hat die Bobfahrer ein wenig im Positiven überlagert an diesem Wochenende. Aber ja, beides sieht aktuell durchaus sehr erfolgreich aus. Die Skeletonis waren diese Woche nicht aktiv, oder?
Nee, genau. Die sind dann wieder am Start, wenn es weitergeht. So, und dann sind wir noch mit dem Hinweis am Start, dass Eiskunstlauf EM startet in Tallinn. Da ist die ARD ja mal fleißig und entdeckt One als Sportsender, was mich ja immer freut. Also haltet mal die Augen offen, wenn ich im Sportschau-Stream Eisschnelllauf Europameisterschaften in der estnischen Hauptstadt sicherlich in den nächsten Tagen mal einen Blick wert, während ich jetzt nochmal überprüfe, ob ich eben zum Skeleton keinen Schwachsinn erzählt habe. Aber eigentlich sollte das so sein, so ist es auch. In Lillehammer wird wieder gefahren, dann allerdings nicht dieses, sondern nächstes Wochenende, 7. und 8. Februar. Wir machen kurze Pause, dann noch Snooker, Darts, Eishockey, Basketball, dann sind wir endlich beim Fußball angekommen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im vorletzten. Und diesmal würde es ein sehr kurzer Take werden. Der zweite war dafür sehr lang mit einem Update aus Snooker und Darts mit Benjamin Scherb.
David Bücker, vielen Dank für die Einführung in diesen neuen Take. Und wir gehen in den Dartsport, der ja, es ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Ich meine, es sind die Wochen nach der Weltmeisterschaft und trotzdem ist schon das zweite World Series Turnier hinter uns, denn es ging ja tatsächlich in die Niederlande für die World Series, nämlich genauer gesagt nach Den Bosch in die Niederlande. Und nachdem das erste World Series Turnier in Bahrain ja an Stephen Bunting ging, verlor dieser diesmal im Finale gegen keinen geringeren als Rob Cross. Der gewinnt das Turnier mit 8-5 im Finale. Wenig überraschend waren die niederländischen Qualifikanten deutlich erfolgreicher als die asiatischen in Bahrain. Das heißt, zum Beispiel ist ein Raymond van Barneveld tatsächlich als Qualifikant gegen Chris Dolby in Runde 1 weitergekommen mit 6-5. Aber auch ein Jermaine Vatimena schlägt Luke Humphreys mit 6-3 und Kevin Dötz gewinnt gegen Nathan Aspinall deutlich mit 6-1. Das waren so die Highlights hier. Es geht jetzt in der kommenden Woche weiter mit dem World Masters, was ja jetzt auch eine Reform erfahren hat als Major-Turnier und jetzt auch ein Ranking-Turnier ist. Das heißt, da geht jetzt das erste große Ranking-Turnier des Jahres in der kommenden Woche los. Und im Snooker, David, da geht es gerade nach Deutschland, denn es findet gerade die The Machine Seeker German Masters 2025 statt. Ich glaube, das ist das, wofür Michael van Gerven mal Werbung gemacht hat, dieses Maschinensucher.de. Kannst du dich daran noch erinnern?
Die sponsern die Handball Champions League Final Four.
Ah, das auch.
Austragung in Köln. Ja. Ja. Machine Seeker Final Four ist, glaube ich. Ja. Oder war es letztes Jahr?
Ja. Genau, jedenfalls das German Masters im Snooker. Genau, das ist in Berlin. Im Tempodrom findet das statt, das German Masters.
Rolf Kalb?
Mit Rolf Kalb, sicherlich als Master of Ceremonies. Genau, ich glaube, der holt immer da traditionell die Spieler auf die Bühne. Also da geht es jetzt in dieser Woche los mit dem German Masters. Und ja, das ist natürlich für die deutschen Snooker-Fans immer nochmal ein extra großes Highlight.
Weißt du, was noch ein extra großes Highlight für die deutschen Snooker-Fans ist?
Der Podcast mit Rolf Kalb.
Rolf Kalb ist zurück. Er startet jetzt einen Podcast mit den Eurosport-Kollegen, die inzwischen Snooker übertragen. Das ist doch schön. Er kann es nicht lassen und das ist total gut so.
Das ist unfassbar süß und ich habe auch tatsächlich nur die ersten Minuten bisher gehört, aber diese Einleitung, er war direkt wieder dabei, er war wie direkt Feuer und Flamme. Also man merkt wirklich, der Snookersport geht einfach nicht ohne diese Stimme und das ist auch gut so, ja.
Ja, total. Total erwähnenswert auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Eishockey. Da können wir sagen, oh, es wird langsam spannend im Abstiegskampf der deutschen Eishockey-Liga. Denn plötzlich lernt man in Düsseldorf das Siegen. Inzwischen schon 12. in der Tabelle. Iserlohn und Augsburg unten drin. Die Frankfurter müssen sich vielleicht doch noch ein bisschen wärmer anziehen, dass man da nicht doch noch reinrutscht. Drücken wir mal die Daumen, dass das gut geht und vielleicht man doch nach oben schielen kann, auch wenn man am Wochenende gegen die Kölner Haie verliert. 0-2. Das darf man aber auch mal machen. In der DL2 hat Kassel Platz 2 zurückerobert von Krefeld. Die haben nämlich gegen Bad Nauheim in Mittelhessen verloren. 2-5 und die Huskies gegen Krimmitschau gewonnen. Die Mittelhessen aus Bad Nauheim stehen ebenso wie Frankfurt in der DL bei 50 Punkten und ja, so knapp 10 Punkte vor dem ganz brenzligen Bereich in dem Abstiegsbereich der Liga. Das glaube ich erstmal sowas zum Eishockey oder fällt dir noch was auf?
Nö, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, du hast Düsseldorf angesprochen. Ja, Frankfurt sieht aber noch relativ komfortabel aus da, auch wenn es nur ein Platz davor ist. Aber ja, wir halten da auf jeden Fall ein Auge drauf und wünschen natürlich auch unseren hessischen Teams nur das Beste in der zweiten.
Ja, genau. Dann sind wir beim Basketball angekommen. Mhm. Und da können wir sagen, dass es zum einen für die Thunder in der NBA richtig gut läuft. Hartenstein ist die Mannschaft aus Oklahoma City gerade richtig gut drauf in der NBA. Aber da halten wir es eigentlich wie immer. Wir gucken auf OKC und Co., wenn es dann in die ganz heiße Phase geht. Und widmen uns vorher dem deutschen Basketball, der unter anderem spannende Spiele hatte. Zum einen Rivalenduell in der Bundesliga. Ein knappes Rivalenduell ist es geworden am Sonntag. München gegen Bamberg, 84-82 für den FC Bayern mit der Basketballabteilung im Lokalduell. Und ein zweites interessantes Spiel gab es unter der Woche in der Euroleague, auch für die Bayern. Denn dort fand am 23. Spieltag mal wieder das deutsch-deutsche Duell in der Euroleague statt. Alba Berlin ja bekanntermaßen unter ferner liefen, Tabellenletzter. Und die Münchner haben sich mit diesem Sieg ja noch irgendwie so ein bisschen in den Top 10 gehalten. Da drohten sie ja rauszufallen.
Ja, ganz genau. Das war wichtig. Ansonsten noch ein Blick ganz kurz auf den Rest der BBL. Unter anderem konnte oder ist den Hamburg Towers ein kleiner Durchatmer gelungen, denn man konnte die Würzburg Baskets, die ja aktuell auf einem Playoff-Platz stehen, man konnte sie schlagen mit 68 zu 66 und sich damit so ein bisschen Luft unten im Abstiegskampf verschaffen. Weil, na gut, über Göttingen wird's dann zumindest etwas knapp, aber der Abstand auf Göttingen ist natürlich immens, denn auch dort hieß es diese Woche Nullnummer in Göttingen. In Göttingen verliert nämlich die BG mit 80 zu 94 auch gegen die Synthetics verhältnismäßig deutlich. Auch da war wieder nichts zu holen. Ratiopharm Ulm schlägt Bonn mit 84 zu 75 und irgendwas habe ich eben noch, genau, bei dem Ulm-Spiel gelang Nelson Weidemann tatsächlich ein Karrierebestwert, denn er warf ganze 5 Dreier in dieser Partie beim Sieg, beim 84 zu 75 Sieg über Bonn.
Genau, und dann habe ich noch was für euren Kalender. Zum einen Mitte Februar das BBL Final Four in Weißenfels, unter anderem mit Bayern München, den Satanics, MBC Frankfurt. Obwohl im Tabellenkeller. Und Bamberg, die sind da dabei. Und aus der Bayern-Sicht habe ich noch die News für euch, dass der Weltmeister Justus Hollertz, der unter anderem bei Anadolu Efes unterwegs war oder eben ja auch eben lange Zeit außerhalb der deutschen Basketballliga gespielt hat, jetzt wieder zurück ist, bei den Bayern spielt, Vertrag bis 2028 bekommen hat und auch gleich gegen Bamberg sein Debüt feierte. Dann sind wir am Ende angekommen und melden uns gleich wieder mit allem aus der letzten Fußballwoche. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Wir starten mit einer Europapokal-Rückschau und ich würde sagen, da in chronologischer Reihenfolge nach dem, was da in der letzten Woche so los war. Es war das letzte Spiel, was Nuri Sahin als Chance gegeben wurde, vielleicht doch noch das Amt des Trainers des BVB zu behalten. Am Ende verliert Dortmund in Bologna, einer Mannschaft, die an den Spieltagen zuvor 6 Stück an der Zahl genau ein Tor geschossen hat. Innerhalb von nicht mal 2 Minuten schießt sie dann gegen den BVB 2 Tore und gewinnt zu Hause gegen den BVB. Nuri Sahin muss gehen.
Die 4. Niederlage in Folge für die Dortmunder. Das heißt, ja, es kam nicht überraschend. Ich meine, vor der Partie stand schon, oder man mutmaßte schon, dass es das Endspiel für Nuri Sahin sein wird. Und ja, auch das ging dann eben in Bologna verloren. Und auch nicht unverdient, kann man, glaube ich, durchaus sagen, trotz der langen Führung durch den Vorläufmeter von Guirassy. Das muss man auch dazu sagen. Man verliert ja auch gerade so ein Stück weit trotzdem an Boden in der Champions-League-Tabelle. Man rutscht da auch gerade ein Stück weit ab, mittlerweile auf Rang 14, hinter Brest oder Lille zum Beispiel auch oder Rotterdam und Monaco. Das ist natürlich eigentlich auch nicht der Anspruch für den BVB. Und ja, jetzt fragen wir uns natürlich alle, wer besetzt denn diese Trainerposition jetzt? Das ist wirklich eine Frage, die wird sich noch beantworten müssen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da wird viel drüber zu diskutieren sein. Wir können ja vielleicht gleich nochmal gucken, was in der Bundesliga dann am Wochenende los war. Blicken aber natürlich auch noch auf die anderen Ergebnisse von unter der Woche. Leverkusen, ja, und da bekommt Xabi Alonso in seinem Heimatland so ein bisschen das aufgezeigt, was Atletico dann vielleicht doch kann, nämlich Tore schießen. Leverkusen liegt 1-0 vorne, verliert am Ende allerdings dann im Metropolitano mit 1-2. Liverpool unangefochten weiter. Der Award für das beste Spiel der Woche im ganzen Fußballspiel geht, glaube ich, an Benfica gegen Barcelona. Am Ende ein schmackhaftes 4-5, klassisches Eishockey-Ergebnis. Ja. Stuttgart gewinnt in Bratislava, das ist sehr, sehr wichtig. Die Leipziger gewinnen am Mittwoch zu Hause gegen Sporting, das ist aber egal, weil die sind schon raus. Im Plastico gewinnt PSG gegen City 4-2. Salzburg wird im Bernabeu 1-5 vorgeführt. Und die Bayern verlieren in Rotterdam 0-3.
Ja, ganz genau. Also gerade Stuttgart ist natürlich enorm wichtig, weil man erhält sich natürlich damit auch die Chance. Es geht jetzt gegen PSG am letzten Spieltag und man hat es jetzt eben, ja, in der eigenen Hand, ob man noch ein Wörtchen mitredet, ums Weiterkommen oder eben nicht. Das heißt, man hat diese 2 Pflichtaufgaben in Folge gegen Bern und Bratislava erfolgreich bestritten. Das ist ja schon mal ganz schön. Genau, und sonst Mittwoch,
ja,
dann
die
eben.
Ja, die Bayern, was machen wir daraus noch?
Was machen wir daraus?
Gegen, ja, Feyenoord verloren, jetzt steht man in der Tabelle auf Platz 15, hinter Dortmund, punktgleich.
Ja, kam zufrieden, es kam verdammt unerwartet und zufrieden kann man, glaube ich, mit dieser Champions-League-Saison auch nicht sein, aber ja, es wundert gerade auch, weil sich da auch so ein kleiner Kontrast auftut zwischen Teilen der Champions-League-Saison und der bisherigen Bundesliga-Saison, die man ja erschreckend erfolgreich bisher absolviert, auch mit 6 Punkten Abstand, der mittlerweile vor Leverkusen rangiert, wo wir ja gleich noch drauf gucken werden. Aber ja, das Weiterkommen sollte kein Thema sein, aber das 3-0, das kam tatsächlich unerwartet.
Ja, absolut. Und dann freuen wir uns auf eine spektakuläre 18er-Konferenz. Am Mittwoch um 21 Uhr, 18 Spiele parallel. Das Ganze könnt ihr bei The Zone verfolgen, unter anderem dann in der ganzen Bandbreite des Verbrecherfußballs der UEFA Champions League. Warum Verbrecherfußball? Schaut mal auf die Tabelle. Unter anderem Liverpool, ich meine nur das Torverhältnis, 15-2 bei Liverpool, Barcelona 26-11, Inter Mailand 8-1. Das aus 7 Spielen, oh, das ist herrlich. Oder Bologna, 3-8 ganz unten, das ist auch sehr, sehr schön. Wahnsinn. Also die Champions League kann 0-0, sie kann aber auch 4-5. Mal gucken, wie viele Torschreie da am Mittwoch durch die Hallen in Ismaning fliegen. Und dann sind wir am Donnerstag angekommen in der Europa League. Da gab es 2 Spiele. Die Frankfurter Eintracht ist durchaus defensiv stabil, das kommt ihr zugute, sichert sich Platz 2 in der Europa League-Wertung vor dem letzten Spieltag, der am 30. Januar dann stattfindet, also auch diese Woche. Es gibt keine 18er-Konferenz in Deutschland, zumindest nicht legal zu gucken. Und ich war beim, also erstmal die Frankfurter Eintracht hat 2-0 gegen Ferencváros Budapest gewonnen, so viel Zeit muss sein. Und ich war in Sinsheim, Benny. Es war relativ voll. Die Tottenham-Fans haben ordentlich Radau gemacht, vor allem in der Bahn. Vielleicht habt ihr es bei mir in der Insta-Story gesehen. Das war wirklich spektakulär. Es war offiziell ausverkauft. Die Haupttribüne sah zwar nicht immer so aus, aber über 30.000, die da reinpassen, wurden auch angezeigt und die hat man größtenteils auch gehört. Also es war wirklich spektakulär und sportlich mit einem 2-3 am Ende für die Spurs-Fans natürlich cool, für Hoffenheim bitter, aber ja, hat sich gelohnt, dahin zu fahren. Kann ich tatsächlich nicht bereuen.
Siehst du mal, hast auch mal die Erfahrung Sinsheim gemacht. Ja, war ja irgendwie auch ein Spiel mit besonderen Voraussetzungen und Vorzeichen, weil da traf ein Team aus dem unteren Tabellendrittel aus der Bundesliga auf ein Team aus dem unteren Tabellendrittel der Premier League.
Abstiegskampf. Beide, ja.
Ungefähr, genau. Also gut, ja, Tottenham hat da immerhin einen ordentlichen Vorsprung mit 8 Punkten trotzdem auf den 18. Aber ja, es ist trotzdem kurios, dass diese beiden Vereine da aktuell unten rumdümpeln. Tottenham hätte es wahrscheinlich schon früher entscheiden können. 2-0 stand es ja zur Halbzeit. Ja, aber Hoffenheim hat es nochmal spannend gemacht. Und das war vielleicht auch ein positives Vorzeichen dennoch für Hoffenheim, weil ich meine, am Wochenende lief es ja auch zumindest besser als bisher in der Saison. Aber da werden wir gleich nochmal drauf schauen.
Ja, genau wie bei Tottenham übrigens, ne? Also ja. Bei denen läuft es in der Liga nicht. Vorher gegen Everton verloren, jetzt danach gegen Leicester verloren. Also da ist Sinsheim quasi der einzige Positivpol der ganzen Woche gewesen. Ja, genau. Und dann gucken wir natürlich auch da noch, was da diese Woche auf uns wartet. Denn die Frankfurter Eintracht möchte den direkten Achtelfinaleinzug klar machen und ist dafür im Olympico in Rom zu Gast beim AS Rom. Und Hoffenheim hat natürlich nur noch ganz, ganz wenige Chancen. Problem, man spielt in Anderlecht und Anderlecht ist immerhin 7. in dieser Europa-League-Tabelle. Das wird wirklich ganz besonders. Ich weiß gar nicht, die Champions-League-Paarung müssen wir jetzt aber auch nicht groß durchgehen. Also Stuttgart-PSG ist das Wichtigste, was es zu besprechen gibt. Dortmund gegen Schachtja Donetsk, leider nicht auf Schalke, sondern in Dortmund. Das wäre auch ganz lustig gewesen. Aber genau, das ist der Europapokal-Vorschau. Über den BVB-Trainerwechsel haben wir gesprochen. Sinsheim habe ich nicht bereut. Also, Benny, sind wir in den Ligen angekommen vom Wochenende, ne?
Wir sind in den Ligen angekommen und mittlerweile heißt es ja wieder Liga-Alltag für uns beide, David. Aber ich glaube, so viel kann man für uns beide sagen, für deine Arminen in der 3. Liga und auch für meine Schalke in der 2. Liga. Es macht doch gerade eigentlich schon wieder ein bisschen mehr Spaß, wieder unsere Vereine zuzugucken, oder?
Ja, es macht ein bisschen mehr Spaß. Tatsächlich habe ich bei der Arminia so ein kleines Loch beschrien. Also Anfang Dezember war ich bei dem Sieg gegen Freiburg im DFB-Pokal. Es folgte eine deutliche Niederlage bei Dynamo Dresden. Dann ein Unentschieden gegen Unterhaching und Waldhof Mannheim, wo man sich dachte, boah, kann jetzt auch mal Weihnachten sein. Dann startet man eben in der vergangenen Woche rein mit einer Niederlage gegen Energie Cottbus und verliert damit eben ja erstmal für Außenstehende diesen Anspruch, okay, vielleicht ist das mit dem Aufstieg ja doch noch möglich für die Arminia. Hat so ein bisschen an Boden verloren in der Tabelle. Jetzt steht man auf Platz 6, gewinnt, und das ist sehr, sehr schön, in der Roten Erde. 4-0 gegen Dortmund 2, unerwartet hoch dann auch tatsächlich. Für mich kam das sehr, sehr überraschend. Ja, Platz 6 in der Tabelle, es ist aber auch natürlich total eng da vorne drin. Topspiel, Platz 1 gegen Platz 2 am Wochenende, Cottbus gegen Dresden, unentschieden 1-1. Ich glaube, das sagt alles über die Spannung in Liga 3 aus. Mhm. Spektakelfußball gibt es auch. Saarbrücken gewinnt 4-3 in Sandhausen. Also dritte Liga ist und bleibt Wahnsinn. Und das gleiche, Benni, sagen die Schalker doch bestimmt auch. Ich bin gespannt. Ich verfolge am Freitag, gucke ich mir wieder die Linien an. Also einfach hier so, ne? Nicht im Stadion, aber ich gucke mir mal wieder die Lilien an. Die spielen nämlich gegen Nürnberg, um zu gucken, was macht eigentlich dieser Klose mit dem FCN. Ich kann dir sagen, am Wochenende in der Veltins Arena lief es nicht so gut für Kloses FCN.
Ja, auf jeden Fall, gerade die Anfangsphase. Viele kleine Fehler, die auch zu den ersten frühen Toren von Schalke führten. Also es stand ja verhältnismäßig schnell 2-0 für Schalke. Das 1-0 dann von Karaman in der 7. Minute und dann kurz danach später in der 15. Süller schon zum 2-0. Dann kam schnell der Anschluss wieder von Ziemers bei den Nürnberg, aber über weite Strecken war das ein souveräner Erfolg. 3-1 am Ende der Schalker über Nürnberg. Übrigens ist Schalke aktuell das einzige deutsche Team aus den Top, aus den oberen Ligen, was zwei Spieler hat, die mindestens 10 Tore gemacht haben bisher in der Saison. Mit Züller und mit Karaman. Das zeigt, glaube ich, auch nochmal individuelle Klasse. Hat dieser Kader genug? Und unter Kees van Wonderen, den haben ja viele am Anfang unterschätzt, inbegriffen mir und auch alle Schalker, glaube ich. 5 Spiele in Folge jetzt schon ungeschlagen. Unter Kees van Wonderen ist man, glaube ich, aktuell, wenn man die Spiele zusammennimmt, wäre man auf einem 6. Platz. Und das ist ja der Anspruch gewesen. Obere Tabellenhälfte, nichts mit dem Abstieg zu tun haben und Kaderwert generieren. Und ich sag mal so, David, ich glaube, man ist da gerade wieder auf einem guten Weg, weil punktetechnisch kann man sich gerade wieder so ein Stück weit nach oben orientieren, was mich natürlich extrem beruhigt zunächst einmal. Aber sonst passiert ja auch einiges in dieser zweiten Liga mal wieder. Wo fangen wir denn an?
Können wir ganz kurz über Magdeburg sprechen, Benni? Ich verstehe Magdeburg nicht. Freitagabend, Magdeburg ist nur noch Tabellendritter in der zweiten Liga, was schon Wahnsinn ist. Köln zieht vorbei, weil die gegen Elversberg gewinnen. Magdeburg holt zu Hause nur einen Punkt gegen den 17. Braunschweig. Und dann hat es mich eben völlig zerrissen, als ich gelesen habe, dass Magdeburg in dieser Saison zu Hause noch kein Spiel gewonnen hat. Die sind Letzter in der Heimtabelle, haben 7 Punkte und auswärts 25 Punkte geholt. Was ist denn bei Magdeburg los?
Ja, und trotzdem war die zwischenzeitlich Tabellenerster an diesem Spieltag, ne? Also jetzt ist man gerade Dritter. Das kann, also ich kann es auch nicht verstehen. Also mehr Heimschwäche geht ja gar nicht. Gut, dass es jetzt nächste Woche nach Schalke geht. Da können sie ja wieder Real Madrid-Game auspacken. Genau. Ja. Ich glaube, dass wir können uns da echt auf eine spannende Partie freuen, weil, wie gesagt, die punktetechnisch sind die Teams ja alle gar nicht so weit auseinander. Und also wenn Schalke jetzt auch hier gegen Magdeburg noch gewinnt, dann ist man da tatsächlich endgültig im stabilen Mittelfeld angekommen. Und dann geht's auch schnell. Das haben wir ja jetzt schon bei mehreren Teams gesehen. Und Braunschweig wiederum holt einen Punkt gegen Schalke, holt einen Punkt gegen Magdeburg jetzt. Ach, ja, aber naja, man hat eben trotzdem schon 5 Punkte aufs rettende Ufer, ne? Das,
genau, man holt nur einen Punkt. Ja. Vor einem ist Ulm jetzt mit 2 Punkte Vorsprung. Die gewinnen dank eines Viererpacks von Stürmer Telalovic, so rum, gegen Regensburg. Die sind ja gefühlt schon abgestiegen, 4 Punkte hinter Braunschweig. Also wirklich turbulenter Spieltag. Dazu noch ein richtig packendes Topspiel zwischen Hertha und Hamburg, 2-3. Alle haben gesagt, ja, das Olympiastadion, über 70.000 Leute da am Samstagabend. Der Sport1-Experte tönte, ja, jetzt stellt ihr noch vor, diese Tatanbahn wäre weg. Was hier für eine Atmosphäre ist in dem weiten Rund. Ganz ehrlich, seid einfach ruhig. Niemand kann sagen, dass man im Olympiastadion die Tatanbahn wegmachen soll. Ich raste aus, wenn ich das noch einmal höre und da wieder fast von 1 Million Publikum. Es kotzt mich an.
Wer auf solche Ideen kommt, das weiß ich auch nicht. Also da verstehe ich deinen Rant auch absolut zu Recht. Am Ende steht aber, und das muss man auch dazu sagen, ein 12. Platz bei Hertha, um aufs Sportliche zu gucken. Ne? Also das finde ich auch tatsächlich so frech, dass auch zu Recht natürlich, über weite Strecken sich über Schalke das Maul zerrissen wird. Aber irgendwie läuft Hertha bei vielen doch noch unter ferner Liefen. Ne? Also dieser 12. Platz ist ja ähnlich scheiße. Und die Tendenz zeigt bei Hertha wiederum eher nach unten als bei Schalke. Gut, gegen den HSV kann man mal verlieren. Und da ist man gerade auch auf Mission Aufstieg. Aber Naja, das war auf jeden Fall ein Topspiel. Sonst, ja, was hatten wir noch?
Darmstadt verliert zu Hause gegen Paderborn. Haben wir jetzt vielleicht auch nicht alle mitgerechnet. Aber Paderborn auch nicht zu unterschätzen. Die haben ja schließlich auch schon die Tabellenführung gehabt, stellenweise. Also, ich würde sagen, Benni, zweite Liga. Macht auch Bock im Moment, kann man sich gut angucken.
Und übrigens vernichtet einfach mal der Tabellen 16. Ulm, Regensburg, den Tabellen 18. mit 5:1.
Ja, genau, Viererpack bereits erwähnt. Das
also
ist
sorry,
das ist,
sorry.
Das jetzt am Wochenende, du hast es erwähnt, ne? Schalke gegen Magdeburg steht an, Braunschweig gegen Köln ist auch ein schönes Traditionsduell und Sonntag, 13.30 Uhr, es ist wieder Bundesliga-Zeit in Bundesliga Nummer 2, Hamburger SV gegen Hannover 96. Das kannst du keinem erzählen.
André Breitenreiter, sage ich nur, ne? Ich meine, man hat gegen Münster jetzt Punkte liegen lassen, aber wir sind gespannt, was der André, der neue alte Trainer bei 96 anrichten kann, in Anführungszeichen. Und genau, ich würde sagen, wir gehen in die Bundesliga.
Ja, es wird auch Zeit. Freitag, Topspiel Wolfsburg gegen Kiel 2:2. Müssen wir da noch was zu sagen? Die Wolfsburger rätseln, glaube ich, selber noch, wie man gegen Kiel dann nur einen Punkt holt. Da müssen wir an der Stelle jetzt aber auch nicht groß vertiefen. Nee. Topspiel nominell war dann die ganze Konferenz. Alle Champions League-Teilnehmer dabei. Grund dafür der Champions League-Doppelpack diese und nächste Woche. Leipzig gegen Leverkusen 2:2. Dortmund gegen Bremen in Unterzahl. Die Dortmunder retten sich noch zu einem 2:2. Die Bayern gewinnen in Freiburg 2:1. Augsburg gewinnt, und das ist nicht zwingend ein Topspiel gewesen, 2:1 gegen Heidenheim. Und auch Stuttgart war im Einsatz gegen eine baldige, vielleicht Europapokalmannschaft von Mainz 05. Bo Henriksen hat die Fans wieder angefeuert. Kurz nach 14 Uhr wurde gejubelt und nach Spielende auch, denn die Mainzer gewinnen 2:0 gegen den VfB Stuttgart. Der Samstagnachmittag, das war doch wirklich ein Erlebnis.
Das war wild, genau. Mainz gewinnt übrigens dann ja auch, also kann auch gewinnen ohne Johnny Burkhardt und auch gegen Stuttgart gewinnen ohne Johnny Burkhardt. Das bleibt hier natürlich sogar relativ deutlich dann mit 2:0. Augsburg, ich glaube, wir können jetzt einfach nur wieder unser Unverständnis darüber in Kenntnis setzen, warum sie jetzt wieder im Mittelteil der Saison doch deutlich auch von den unteren Tabellenplätzen schon wieder absetzen und ja uns unsere Voranalysen
ein Punkt
wieder
hinter Dortmund.
Zunichte, ein Punkt Augsburg, ein Punkt hinter Dortmund. Unglaublich.
Ja, ist so.
Es ist wirklich unfassbar. Ja, genau, Bayern müssen wir jetzt nicht viel drüber sprechen. Und bei Dortmund, der Interimstrainer kann tatsächlich auch nicht für ein zwischenzeitliches Hoch sichern. 2:2 gegen Bremen. Und dann, ja, das Topspiel. Wir haben letzte Woche schon uns drüber lustig gemacht, dass das Topspiel in dieser Woche Gladbach gegen Bochum hieß. Aber die Gladbacher holen da, glaube ich, echt einen wichtigen Sieg. Und dadurch, dass Wolfsburg ja nur unentschieden gegen Kiel geholt hat, macht Gladbach mit diesem 3:0 über Bochum nochmal auch Boden auf die europäischen Plätze gut.
Plötzlich stehen die fast in Europa. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Mainz 31, Wolfsburg 28, Gladbach 27, heißt es da jetzt in der Tabelle. Am Sonntag gibt es da noch ein 2:2 von Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Das ist ein Duell, wenn man sich jetzt erstmal denkt, okay, das sind beide Teams, die in Europa League spielen. Das ist ja erstmal ebenbürtig, aber Frankfurt ist Dritter, Hoffenheim ist 15. Also doch sehr, sehr überraschend, dass die Frankfurter Eintracht hier dann diese zwei Punkte liegen lässt. Und St. Pauli gewinnt 3:0 und zieht damit an den punktgleichen Unionern in der Tabelle vorbei, also es läuft weiterhin noch nicht so ganz rund bei Steffen Baumgart. Wir müssen aber, Benni, auch darüber sprechen, was nächste Woche auf uns wartet. Es gibt ja dieses Pilotprojekt, das der VAR jetzt über Mikro auch kundtut oder beziehungsweise der Stadionschiedsrichter dann kundtut, was eben bei der Entscheidung passiert ist. Es gibt am Wochenende 5 Stadien, bei denen diese Premiere stattfinden soll. Einmal auch in der zweiten Liga, also Düsseldorf gegen Ulm, Bayern gegen Kiel, Pauli gegen Augsburg sowie am Sonntag Frankfurt gegen Wolfsburg. Auch guck mal, dann erlebe ich das sogar im Stadion. Interessant. Und Leverkusen gegen Hoffenheim werden die Spiele sein, bei denen das jetzt erstmals passiert. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie sich das in der Praxis dann darstellt. Ja.
Ja. Ich glaube, als Stadiongänger findet man den Gedanken erstmal deutlich besser, weil wir alle wissen, dieses Fiebern und dieses, was war denn jetzt eigentlich? Das hört zumindest auf, weil es argumentiert wird im Stadion. Das ist auf jeden Fall, klingt erstmal nach Fortschritt, aber mal sehen, wie es in der Praxis dann aussieht. Ich meine, Praxis und Theorie, das haben wir oft genug gesehen bei solchen Regelungen, die überschneiden sich dann auch oft mal.
Ja, das ist absolut richtig. Ja, ich bin gespannt, wie das, erstmal wie oft es tatsächlich zum Fall kommt, weil das heißt noch nicht zwingend, dass es dann auch diesen Einsatz gibt. Und dann, ja, sehen wir uns das mal an, im wahrsten Sinne des Wortes, und hören es uns vor allem an. Das ist ja noch viel wichtiger. Was gibt es sonst noch zu berichten? Ich dachte, wir gucken auch mal wieder in die Frauenbundesliga rein, denn es wird langsam Zeit. Was ich noch erwähnen wollte, in der Premier League, Marmoush, Startelf für City, Haaland, Marmoush, Foden, das ist erstmal ein Sturm, den man aufstellen kann, gewinnen dann doch noch 3-1 gegen Chelsea, obwohl sie hinten lagen. Also der Ägypter ist gut auf der Insel angekommen, und dann müssen wir natürlich drüber sprechen, dass es wieder losgeht. Die Frauenbundesliga ist gestartet, es gab Nachholspiele am Wochenende, und dann geht es jetzt wieder regulär los mit dem 13. Spieltag, unter anderem ja Frankfurt gegen Leverkusen. Das ist durchaus ein Spiel, was man sich gerne angucken kann. Und es gibt am 14. März jetzt die Ansetzung auch für München gegen Wolfsburg am Freitagnachmittag, aber immerhin im Free TV.
Ja, so ist es. Und du siehst ja auch für die Eintracht bisher in der Frauenbundesliga sehr gut aus. Man ist ja an der Tabellenspitze.
Guck dir die Tabelle an.
Punktgleich, also drei Teams mit 29 Punkten in dieser Liga, ganz vorne mit dabei, und direkt dahinter Wolfsburg, der Pokalsieger, mit Rang 4, die ja übrigens Jule Brandt abgegeben haben. Ne? Also
mit 28 Punkten, ja.
Unfassbar, da geht's richtig zur Sache, und alle vier Teams auf einer Höhe. Das verspricht Spannung auf den letzten Metern.
Ja, auf jeden Fall. Aber gut,
weil, oder was also heißt in der zweiten Hälfte, sagen wir mal so.
Für die Rückrunde, ja, richtig, genau. Dann gratulieren wir zum Abschluss noch unserem Lieblingsfußballverband nach der FIFA, dem DFB. Morgen 125 Jahre, herzliche Gratulation. Danke für einiges Gutes, das passiert ist, und ja, danke für die anderen Themen von Dingen, die vielleicht nicht so gut geworden sind.
Ja, ihr seid auf jeden Fall nie langweilig. Das kann man festhalten. Und herzlichen Glückwunsch DFB zum Ende dieser Folge.
Ja, richtig. Und dann sind wir im Februar natürlich auch wieder für euch da. Ich werde am Samstag in Willingen sein. Davon gibt es dann natürlich Berichte am Montag hier bei uns. Und dann sind wir wieder am Start. Benni, schöne Woche, und wir hören uns.
Das wünsche ich dir auch. Bis dann.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benni und David.